Zur Normalität gehört ja dann auch das, was du Erziehung zur Verhärtung nennst, weil da kommt ja dann auch dieses Denken daher, dass man sagt, anderen geht's und mir, uns geht's ja noch Gold und sich aber nicht darum kümmert, dass es anderen noch schlechter geht oder das ändern will. Also diese Erziehung zur Verhärtung, wie kommt die denn zustande? Ja, was sind die Mechanismen dieser Erziehung zur Verhärtung?
Die Erziehung zur Verhärtung ist ja zunächst einmal, basiert ja zunächst einmal auf einer objektiven Notwendigkeit der Lohnabhängigen. Sie würden ins Elend stürzen oder hungern oder früher auch verhungern, wenn sie nichts finden, wo sie ihre Arbeitskraft als Ware zur Anwendung bringen können. Also wandern sie aus östlichen Gebieten ins Ruhrgebiet, um das mal plastisch zu machen. Geraten da in den Untertagebau oder in das Stahlwerk und woanders in die chemische Produktion und oder auch sehr signifikant in die Schifffahrt und in Fischfangindustrie. Und überall dort findet etwas Doppeltes statt. Das eine natürlich die unglaubliche Zahl an tödlichen und schweren Arbeitsunfällen. Und gleichzeitig so eine Art Selbstverständlichkeit. Selbst wer das nicht erleidet, hat eine Lebenserwartung. Jetzt lass uns beide ein bisschen mit den Zahlen changieren. Weniger als 10 oder weniger als 20 Jahre. Nicht nur im Verhältnis zu den Reichen, sondern auch in dem Verhältnis zu jenen, die auf dem Land leben und so weiter. Durch Staublunge oder durch die vielen den Toten der Schifffahrt und der chemischen Industrie und so weiter. Und in diesem Prozess, an dem die Ärzteschaft übrigens mörderisch beteiligt war, ich versuche jetzt gerade das wirklich lesenswerte Buch von Wolfgang Kien zusammenzufassen, Die Arbeit des Körpers, in diesem Prozess kommt es zu dem Phänomen, dass die Menschen, und man kann jetzt auch vielleicht sagen, die Männer selber die Mühsal und die Unerträglichkeit ihres beruflichen Daseins, ihrer Existenzsicherung romantisieren, adeln und so etwas. Ne? Kennen wir aus der Arbeit der Literatur. Nur unter Tage erfährt man die wahre Kameradschaft und der Seefahrer, der den blanken Hans nicht fürchtet. Und nun mal weiß auch der blanke Hans manchmal, welche zu sich nimmt, also und so weiter. Und dieser Prozess führt insgesamt auch dazu, dass der vorsichtige Mensch auf der Arbeit, der entweder dem Tempo oder der Gefährdung nicht gewachsen ist oder nicht sein will, selbst in den Geruch des Versagers, des Weicheis, des Überängstlichen gerät. In meiner Zeit, als ich Industriearbeiter war, konnte ich das an 1000 Beispielen beobachten, wirklich an 1000 Beispielen, dass man sozusagen schon ein komischer Kauz ist, wenn ein Motor abgebaut werden soll, darauf besteht, dass bestimmte Stromkreisläufe erstmal konsequent ausgeschaltet werden. Dann begegnet einem schon, nee, das machen wir hier vorne, haben wir immer so gemacht. Ne? Und das ist jetzt eins von 1000 Beispielen. Diesen Prozess der Selbstverhärtung, dass ich halte das alles aus, ich fürchte mich nicht, ich bin kein Weichei, ich habe keine Angst vor Rückenschäden, wenn ich Fliesenleger bin oder Rohrbieger, der ist tief ins Proletariat eingewandert und eine Teilschuld haben die Organisation der Arbeiterbewegung mit ihrer feindlichen Stellung gegen
Ja, Müßiggänger, ne? Sagst du.
gegen die Müßiggänger, aber auch gegen die Maschinenstürmer, um
Ah
etwas
ja.
aus der Zeit von Rosa Luxemburg zu erwähnen und mit der dauernden These, die Entwicklung der Produktivkräfte sei noch nicht so weit, ihr müsst euch wegen der Versorgung der Bevölkerung dieser Mühsal unterwerfen, zum Zwecke späterer Genussmöglichkeiten. Und das ist ja bis heute so anwesend. Und wenn man so etwas Schlichtes sagt, und das ist so schlicht, finde ich, Humanisierung der Arbeit, der Begriff Humanisierung der Arbeit ist eine Lüge. Es stimmt nicht, dass die Arbeit immer bequemer wird oder das Körperliche aus der Arbeit verschwindet oder so etwas. Das geht immer nur unter Ausblendung der Putzkräfte oder der modernen Wanderarbeiter, die ich eben als Beispiel genutzt habe und so etwas. Und wenn man sagt, an dieser Illusion möchte ich mich nicht beteiligen und ich plädiere für einen Ungehorsam gegenüber den Zumutungen, ein Ungehorsam, der mal ein bisschen in der Welt war, nach 68, der mal wirklich, das können wir ja im neuen Kreis des Kapitalismus nachlesen, für Unternehmerverbände ein Problem war, dass die Leute krank gemacht haben und dass die Leute unwichtig fanden, wie gut die Produktion gelingt und dass die Leute für Schlamperei waren und dass es auch so ein klein bisschen Sabotage gab, damit das Fließband mal stillsteht und so. Wenn das aus der Welt verschwunden ist, dann, wie man so im klassischen Vokabeln sagt, findet die Gesellschaftskritik keinen Anknüpfungspunkt, um diese Selbstverhärtung zu analysieren, okay, um die Welt zu interpretieren. Manchmal kann man sie nicht verändern. Das halte ich für zentral. Und deswegen freue ich mich besonders auf die Diskussion mit Wolfgang Hien.
Wolfgang Hien, ja. Das war übrigens eine sehr schöne Leseanregung. Ich wollte noch mal zwei Zitate zu diesem Punkt bringen. Die führen mich dann auch zur Musik, die ich am Sonntag spielen werde. Du zitierst, glaube ich, den Klaus Teweleit: Wir leben in einer Gesellschaft von manifesten Irren. Um die Desintegration als Voraussetzung der Menschwerdung zu betonen. Also das, was du eben auch betont hast, ja, die Desintegration. Und Wolfgang Hien sagt, wir scheitern an einem Erfolgszwang und die Kategorie des Erfolgs macht uns verrückt. Bei verrückt kommt mir jetzt gerade mal, warum auch immer, weiß ich gar nicht, Ken Jebsen in den Kopf, den du offenbar auch, danke für die Zumutung, die du da ja zugemutet hast, studiert hast, angeguckt hast. Was ich jetzt einbringen wollte, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, bei NDR und ein paar anderen gibt es eine, glaube ich, 5- oder 6-teilige Dokumentation über Ken Jebsen. Die haben da ihre großen investigativen Journalisten irgendwie losgeschickt und haben dann so einen 5-Teiler draus gemacht, als Podcast anhörbar. Auch interessant. Was ich aber fast wieder erschütternd fand, war die Aussage von den Machern: Warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, weil der Jebsen das Vertrauen in die Gesellschaft zu erschüttern droht. Ja. Also da fällt mir dann auch nur ein, das sind ja auch so deine Thesen, also Vertrauen in die jetzige Gesellschaft, das muss man erschüttern. Man muss es nur anders tun, als es Jebsen macht. Und der macht das ja auch nicht wirklich. Ja. Also ich weiß nicht, ob du da noch zu dem Jebsen kurz was sagen willst, weil er ist ja doch relativ prominent da in dieser nicht geradeaus, sondern querdenkenden Szene.
Ja, also ich habe eigentlich ausgedrückt, dass ich alle Untersuchungen über diese Szene wertvoll finde und sie mich belehren. Und das ist, also diese Studie, davon kenne ich nicht, aber es ist viel erschienen, was eigentlich durchleuchtet das Wahnhafte an den Querdenker-Demonstrationen und auch das Wahnhafte an jenen, die behaupten, sie seien links und damit rumlaufen. Das finde ich gut. Was ich an deiner Bemerkung wichtig finde, ist, sobald die Frage dominant wird, sind das eigentlich Demokraten? Bin ich immer mit gemeint.
Also, als Frage auch an dich, oder?
Ja, weil, also, ich rate ja in dem Buch ein bisschen, diese Frage nicht zu stellen, sondern wie mörderisch sind sie, wie gefährlich sind sie, kann es sein, dass sie in der Gesellschaft mehrheitsfähig sind. Wir wissen ja, wie viel im engeren Wortsinne Verrückte auch in dem Konstituierungsprozess der NSDAP zugange waren mit nordischen Kultlern bis Horoskopanhängern und so weiter und so weiter. Und es kann mehrheitsfähig werden und diese Gefahr will ich nicht schmälern. Und gleichzeitig versuche ich auszudrücken, ich bin kein bürgerlicher Demokrat. Das ist nun mal so. Ich kritisiere nicht nur den Widerspruch zwischen Verfassungsideal und Verfassungsrealität. Es gibt das in der linken Schule und ich will das auch gar nicht ganz abwerten, sagen wir mal im Stile eines Wolfgang Abendbrot hat sie ja immer Verfassungsideal versus Verfassungsrealität gestellt und dann entlang dieses Stranges argumentiert. Und es gibt eine Schule, der ich angehöre, wenn ich das so sagen darf, die sagt, nee, nee, das ist zu wenig. Wir müssen schon das Verfassungsideal selber als ein wesentliches Instrument zur Regulierung und Befestigung kapitalistischer Herrschaft begreifen. Er war ganz bestimmt nicht der Erste, aber um 68 noch einmal diese These weit gegen alles nach vorne zu bringen, ist, glaube ich, das Verdienst von Johannes Agnoli. Ich glaube, das darf man sagen. Ein bisschen in der Tradition von Linkskommunismus oder Wedekommunismus argumentiert er. Ja, und die zweite Frage, die mich immer wieder umtreibt, ist, was ist aktuell das Gefährlichere, das Mörderische, die Pseudo-Vernunft, die sich ja ausdrückt in, das ist nun mal der Preis der Freiheit. Kollateralschäden müssen wir akzeptieren. Sollten jetzt in den nächsten Monaten täglich 100 Menschen an Corona sterben, ich greife die Zahl wild aus der Luft, weil ich nicht apokalyptisch reden will, und das Gesundheitssystem und die Intensivstation werden dadurch nicht belastet. Und dann meistern wir doch alles ganz gut und das Leben kann weitergehen und die Fröhlichkeit und die Zerstreuung können weitergehen, wie das Arbeitsleben auch. Und diese Sache scheint mir durchgesetzt. Ich würde sagen, jetzt im Moment haben die Streeks und Störs dieser Welt oder auch der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, also jene, die vor rund 10 Monaten so rebelliert haben gegen Merkels ersten etwas entschiedeneren Lockdown, ideologisch komplett gewonnen. Es ist ideologisch so etwas durchgesetzt wie, naja, der Autoverkehr, der fordert eben auch Tote. Ne? Aber deswegen ist der Autofahren schön. Oder willst du das bestreiten? Und, es würde ja kein FDPler irgendwie über Echsen reden oder Chips, die implantiert werden. Oder die Weltherrschaft durch Soros oder so etwas reden, sondern kalt, kalkulierend, was nun mal die Opfer der Freiheit sind. Und gegen diese Ideologie des Kollateralschadens, ne, das, was Herbert Marcuse, dieses wir sterben und leben sachlich kritisch nennt, weil das nun mal der Preis der Freiheit ist und der Preis des Wohlstands, ungefähr heißt das ja im eindimensionalen Menschen, das scheint mir gegenwärtig mindestens, wenn nicht gefährlicher, als der Irrsinn der Querdenker. Und diese alte Schule, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, jeder Gesellschaftskritiker muss eine Grundmaxime seines Denkens haben, die lautet, ich will das Pathogene aus dem Normalen ableiten. Ich will den Übergang von dem, was in der bürgerlichen Gesellschaft als vernünftig gilt, zum Wahnhaften begreifen. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich bei Adorno zu finden, der Reflexion zum Nationalismus, wo er ja sagt, dem sogenannten gemäßigten Nationalismus, dem Patriotismus.
Gesunder Patriotismus, ja.
Oder den Verfassungspatriotismus, um mit Habermas zu sprechen, dem wohnt die Dynamik des verpönten, übersteigerten Chauvinismus inne. Und diese Denkbewegung immer wieder zu machen und zu sagen, ich mache nicht mit, dass die Gesellschaft von komplett Verrückten bedroht wird, sondern ich reflektiere immer auch, was im normalen Diskurs als unspektakulär gilt, als Streit unter Experten eben oder so gilt. Das ist für mich ABC von Nachdenken über die Gesellschaft.